Wenn ihr regelmäßig in den Gemeindebrief schaut und die Ansagen im Gottesdienst verfolgt, dann seid ihr immer so auf dem Laufenden, was so im Gemeindeleben los ist. Und eine Sache, die ansteht, ist am 2. Juni, dass wir in einer Mitgliederversammlung die neue Gemeindeleitung wählen. Und ich probiere immer auch Predigten zu halten, die gerade auch zu der aktuellen Gemeindesituation passen. Und diese Predigt heute gehört auch dazu. Eine Predigt im Zusammenhang der Gemeindeleitungswahl. Das Thema heute heißt, wer ist für Leitungsarbeit in der Gemeinde geeignet? Und dabei fällt mir auf, Herr Andreas, das, was du sagst, ist immer auch ein Spiegel für dich. Als Pastor kommst du aus der Nummer ja nicht raus, dass du immer in Gemeindeleitung bist. Und dann predigst du auch über dich selber. Also was erwartet Gott von dir? Und was sind Kriterien für Menschen, wo man sich überlegt, könnten die eine Berufung für Gott in der Gemeindeleitung haben? Insofern, wenn wir nachher den Bibeltext angucken und so, hey, da habe ich auch einen persönlichen Bezug zu. Wie will ich einsteigen? Ich will einsteigen mit der Wahlordnung unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du die mal bewusst gelesen hast. Eine Wahlordnung ist ja dazu da, auch Orientierung zu geben. Wie ist das Verfahren, aber auch worauf sollte man achten? Und ich will euch einfach mal einen Ausschnitt aus der Wahlordnung zeigen, wo gesagt wird, wie man denn Kandidaten findet. Ihr seht das vorne. Schaut mal, Paragraph 3 Absatz 2, da steht, die Gemeinde wird gebeten, im Gebet und mit biblisch orientierter Sachlichkeit, zum Beispiel 1. Timotheus 3, 1 folgende, die anstehende Berufung zur Gemeindeleitung anzugehen und innerhalb von einem Monat nach benannter Frist der Gemeindeleitung Geschwister zu benennen. Diese Phase haben wir schon hinter uns, dieser eine Monat ist vorbei, aber ihr seht da diesen Hinweis mit biblisch orientierter Sachlichkeit und dann wird 1. Timotheus 3, 1 und die folgenden Verse genannt. Und mit biblisch orientierter Sachlichkeit möchte ich mit euch heute genau diesen Bibeltext anschauen. Wir lesen gemeinsam nachher 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13 nach der neuen Genfer Übersetzung. Und an einigen wenigen Stellen werde ich das ergänzen durch revidierte Elberfelder Übersetzung, weil es einfach gut am griechischen Text ist. Im Zusammenhang dieser Predigt werde ich auch einige Nebenbemerkungen zum Leitungsdienst von Frauen in der Gemeinde machen. Warum? Ja, wir haben ja drei Kandidaten. Christian Kasimir, Michael oder Mike Kasimir und Sigi Geist. Und man kann die Frage stellen, hey, was sagt der Bibeltext auch darüber, dass Männer und Frauen in der Leitungsverantwortung genommen werden? So geht's. Jetzt hört er mich wieder, ne? Ich empfinde es als einen echten Segen, kompetente Techniker in der Gemeinde zu haben, die auf sowas achten. Und man kann einfach hier vorne stehen und seinen Job machen, weil sie ihren Job machen. Das ist richtig gut. Vielen Dank an euch Techniker. Lass uns weitergehen. Das Thema, wie wird der Leitungsdienst von Frauen biblisch begründet, wird in dieser Predigt nicht beantwortet, weil das der Bibeltext in der Breite nicht hergibt. Das will ich aber am Donnerstag tun. Am Donnerstag im Gemeindeforum stelle ich euch vor, wie man mit der Bibel in der Hand zu dem Ergebnis auch kommt, auch wirklich gut begründet kommt, dass Frauen wie Männer in die Leitungsarbeit einer Gemeinde berufen sind. Heute ist das wirklich nur ein Streiflicht mit ein, zwei Bemerkungen, aber es geht nicht in die Tiefe, wie es eigentlich müsste. Wenn du hier bist und genau zu diesem Text und zu diesem Thema eine Frage hast. Das muss ich sozusagen verschieben auf das Gemeindeforum am Donnerstag. Nun lese ich uns den Predigttext vor. Wenn ihr möchtet, könntet ihr mitlesen. 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 13. Und ich lese uns diesen Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Apostel Paulus schreibt hier an seinen Schüler oder an den er begleitet, Timotheus. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden. Und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsüchtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit ein hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Das war jetzt einmal der Text als Ganzes. Wie wirkt dieser Text auf euch? Für mich liest sich dieser Text wie eine Stellenbeschreibung. Gesucht wird ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für die Leitungsarbeit in der Gemeinde. Er oder sie sollte. Und dann kann man diesen Text lesen. Paulus gibt Timotheus einen Anforderungskatalog mit, wer für Leitungsarbeit geeignet ist und wer nicht. Dabei geht es, und das finde ich wichtig, gleich am Anfang zu sagen, gar nicht zuerst um die Begabung. Ist euch das aufgefallen? Da geht es nicht darum, was müssen die alles können, sondern Paulus geht es hier um charakterliche Eignung, die wichtig ist für ein Leitungsamt. Sind es reife und bewährte Menschen im Glauben? Aus Erfahrung weiß ich, auf diesen Anforderungskatalog gibt es meistens zwei spontane Reaktionen in Gemeinden. Beide Reaktionen finde ich nicht hilfreich, auch wenn ich sie verstehen kann. Ich stelle sie euch einfach mal kurz vor und vielleicht merkst du, dass du der einen oder anderen Variante zuneigst. Wie ist die erste Reaktion? Die erste Reaktion kann folgendermaßen sein. Der Leiter, der hier beschrieben wird, muss ja nahezu perfekt sein. Ach, das bin ich gar nicht. Deshalb kann ich keine Leitungsarbeit machen. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wer dafür geeignet sein könnte. Da liest man diesen Text und merkt, der Maßstab wird ganz hoch gehängt. Und es führt dazu, dass sich niemand oder nur ganz selten Leute gerne dafür bereit erklären, so eine Verantwortung zu nehmen. Da steht man ja irgendwie im Mittelpunkt in der Aufmerksamkeit und dann ist diese hohe Anforderung, an der man gemessen wird. So fühlt sich das an, die eine Reaktion. Die andere Reaktion ist genau umgekehrt. Da hört man, diese Kriterien sind ja weltfremd. Man muss froh sein, wenn sich überhaupt jemand für ein Leitungsamt bereit erklärt. Sünder sind wir ja alle und perfekt ist sowieso keiner. Also nehmen wir jeden in die Leitungsarbeit, der sich bereit erklärt und die Sache wahrscheinlich gut macht. Wenn man aber so rangeht, dann wird der Maßstab zu niedrig angesetzt. Menschen kommen in Leitungsarbeit ohne geistliche Autorität und Vollmacht. Und so etwas kann sich eine Gemeinde, glaube ich, auch nicht leisten. Und neben diesen beiden Reaktionen kann es noch bei der Suche um geeignete Kandidaten eine Versuchung geben. Ich glaube, vielleicht hier in Völkling weniger, aber wir Deutsche sind dafür anfällig, etwas auf Gaben, Titel und Qualifikation zu geben. Dann hat jemand einen Doktortitel oder ist in irgendeinem Bereich im Beruf sehr erfolgreich und dann glauben wir automatisch, so jemand ist auch für Leitungsarbeit geeignet. Aber Paulus setzt andere Kriterien an. Die Eignung, die Paulus ins Zentrum stellt, ist das Charakterliche und die Bewährung im Glauben. Schauen wir uns nun im Folgenden einzelne Aussagen des Textes an. Und wo es nötig ist, an einer Stelle ist das nötig, ergänze ich das durch die revidierte Elberfelder Übersetzung. So, jetzt probiere ich mal das hier. Es klappt, super. Fangen wir an mit Vers 1. Ich lese immer Abschnitt für Abschnitt und kommentiere dann. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Das Erste, was wir hier mitnehmen können, gleich am Anfang ist, Leitungsarbeit ist eine großartige Sache. Man darf, man soll danach streben. Es ist nichts Anrüchiges daran, wenn jemand sagt, ich habe eine Leitungsgabe und ich möchte gerne diese Leitungsgabe einsetzen, mich einbringen. Diese Sache, dass Leitungsarbeit eine großartige Sache ist, denke ich manchmal, ist vielleicht in Vergessenheit geraten. In vielen Gemeinden, so beobachte ich, streben gute Leute nicht in Leitungsarbeit im Ehrenamt oder in der Gemeinde, oder die unbedingt wollen, sind dann nicht so geeignet. Ich habe persönlich Leitungsarbeit immer als eine großartige Sache empfunden. Klar gibt es Krisen und Herausforderungen. Es ist nicht immer nur schön, aber vieles ist wirklich schön. Und für mich ist diese Aussage von Paulus immer noch zu 100% meine persönliche Überzeugung. Und ich predige ja nicht nur für diese Leitungswahl, sondern auch für zukünftige Leitungswahlen. Und wisst ihr, ich würde mir wünschen, dass wir in Völklingen die Situation haben, bei der Frage, wen kann man vorschlagen, dass wir uns vor der Fülle der guten Kandidaten uns schwer tun, es einzugrenzen, ja? Aber ich erlebe, dass es irgendwie schwer ist, überhaupt zu finden, wer hat die Möglichkeit und wer hat die Eignung überhaupt. Und ich glaube, wir können uns durch diesen Text auch ermutigen lassen, auf dem Weg zu sein, dass mehr Menschen so werden, dass sie vorgeschlagen werden können. Also wenn du an Leitungsarbeit denkst, dann lass dich durch diesen Einstieg auch ermutigen und locken. Leitungsarbeit macht das Leben interessant. Es fördert die Gottesbeziehung, das ist ganz wichtig. Und du erlebst intensive Gemeinschaft in der Gemeinde, mit den anderen Leitungsmitgliedern, aber auch im Kontakt in der Gemeinde. Und wenn du von Gott eine Berufung erkennst, dann strebe ruhig danach, eine Leitungsaufgabe zu übernehmen. Du darfst streben, du darfst es wirklich wollen. Gehen wir weiter im Text. Super. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Da steht Gemeindeleiter, haben die so übersetzt, das griechische Wort Aufseher hat sich aber nicht verändert. Aber sie versuchen das einfach gut zu übersetzen, deswegen variieren sie hier. Es sind einfach Leitungsmitglieder gemeint. Untadelig sollen sie sein. Untadelig ist ein schwammiger Begriff. Er sagt alles und doch nichts. Was damals untadelig war, kann heute schlimm sein. Und was heute kein Problem mehr ist, kann damals total daneben gewesen sein. Und darüber hinaus besteht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Begriff hörst, untadelig, dann kann die Gefahr sein, dass man in einen kleinlichen Perfektionismus abdriftet. Worum es Paulus geht, sind aber nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern ganz grundlegende Dinge, die er dann auch im Folgenden aufzählt. Ich habe sie euch einfach mal nummeriert. Ihr seht sie vorne an der Wand. Was ist untadeliges Leben? Das Leitungsmitglied muss seiner Frau oder seinem Mann treu sein, je nachdem. Der griechische Text sagt dort, Mann einer Frau sein, gehe ich nachher nochmal drauf ein. Und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein. Er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Paulus zählt einfach einige Dinge auf, ohne sie groß zu kommentieren, aber vieles davon ist einsichtig. Ich fange mal mit der ersten Bemerkung an, weil hier gibt es viele Missverständnisse aus meiner Sicht. Vers 2, dann später auch Vers 12, wird übersetzt, er, das Leitungsmitglied, muss seiner Frau treu sein. Ich habe das schon gesagt und die revidierte Elberfelder übersetzt auch so, was da steht ist, Mann einer Frau. soll er sein. Und das Wichtige bei dieser Übersetzung ist hier das Zahlwort. Und dieses Zahlwort muss man im Blick haben, dass es nicht darum geht, dass es ein Mann ist, sondern dass er, wenn er verheiratet ist, eine Frau hat. Aber ich greife vor. Es gibt drei Missverständnisse, die es an diesem Text gibt. Missverständnis eins ist, dass man sagt anhand dieser Stelle, ein Leitungsmitglied muss ein Mann sein. Missverständnis zwei ist, ein Leitungsmitglied muss verheiratet sein. Und Missverständnis drei ist, ein Leitungsmitglied darf nicht geschieden sein. Schaut man genauer hin, dann merkt man, dass der Bibeltext keines der drei Missverständnisse bestätigt. Das Schlüsselwort zum Verstehen von dieser Aussage von Paulus ist das Zahlwort 1. Ein Mann darf nur mit einer einzigen Frau verheiratet sein. Paulus sagt diese Stelle deswegen, um sozusagen die Polygamie, dass ein Mann mehrere Ehefrauen hat, auszuschließen für ein Leitungsmitglied. Damals gab es das öfter, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Und deswegen sagt er, Mann einer Frau. Das männliche Geschlecht ist hier gar nicht das Kriterium, sondern es geht einfach darum, wenn er ein Mann ist und verheiratet ist, dann bitte nur mit einer Frau und nicht mit mehreren Frauen. Wie ist es mit dem zweiten Missverständnis? Ein Leitungsmitglied muss verheiratet sein. Eigentlich ist das ganz einfach zu lösen. Wenn man Paulus als Vorbild für Leitung nimmt, dann merkt man, der ist ein überzeugter Single, der dafür wirbt, gerade wenn man sich im Dienst für Gott einbringt, unverheiratet zu bleiben, weil man sich dann wirklich, ohne dass man eine Familie hat, die vielleicht auch unter dem Dienst leidet, sich 100% für das Werk Gottes einbringen kann. Und wie ist es bei Jesus als Vorbild? Darüber müssen wir nicht reden. Wenn dann später das Kriterium kommt, und es kommt ja, dass ein Leitungsmitglied seiner Familie gut vorstehen soll, inklusive Kindern, dann ist diese Aussage für den Fall gemeint, dass Familie und Kinder vorhanden sind. Und dann ist es schon wichtig zu gucken, wird die Familie vernachlässigt oder nicht. Für einen unverheirateten Mann oder eine unverheiratete Frau macht Paulus hier gar keine Aussage. Drittes Missverständnis. Ein Leitungsmitglied darf nicht geschieden sein. Was ist, wenn eine Ehe scheitert? Und ich merke, wenn ich das so kurz hier sage, ja, man müsste sich eigentlich mehr Zeit nehmen, das zu begründen. Aber ich nenne es einfach. Wenn bei dir mehr Fragen entstehen dazu, sprich mich einfach nach dem Gottesdienst an. Über diesen Fall wird eigentlich auch keine Aussage gemacht. Aus meiner Sicht gilt hier wie bei jedem Scheitern im Leben Folgendes. Und das Scheitern einer Ehe ist wirklich ein Scheitern. Wenn wir Jesus, unsere Schuld bekennen, auch das Scheitern einer Ehe, dann wissen wir, er ist treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und kann eine geschiedene Person, die Gott um Vergebung gebeten hat für eine gescheiterte Ehe, auch Leitungsmitglied werden. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich Kollegen kenne, deren Ehe gescheitert ist zum Beispiel. Ja, oder dass ich auch Gemeindeleitungsmitglieder in anderen Gemeinden kenne, die einfach so einen Bruch in ihrer Biografie hinter sich haben. Aber diese Stelle sagt nichts dazu aus, dass das nicht geht. Sondern wenn ein Mann verheiratet ist, darf er nur eine Frau haben. Das ist das, was Paulus hier sagen möchte. Gehen wir weiter. Was ist mit den anderen Charaktermerkmalen, wie zum Beispiel Besonnenheit? Das geht ja weiter. Worum es hier geht, ist eigentlich etwas ganz Selbstverständliches für das Leben eines jeden Christen. Es geht um die sichtbare Frucht des Heiligen Geistes im Leben von Menschen, die schon länger mit Jesus und seinem Geist leben. Paulus malt hier eigentlich das Bild eines Christen, der im Kampf gegen sein altes Wesen, sein Fleisch, einfach schon etwas weiter ist, einfach bewährt ist. Und jetzt lese ich euch einfach mal die Textstelle aus Galater 5 vor, wo dieser Kampf beschrieben wird zwischen Geist und Fleisch, beziehungsweise wie ist ein Charakter, wenn sich ein Mensch von seiner alten Natur leiten lässt, was kommt da hervor? Wie ist der Charakter eines Menschen, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt? Welche Frucht entsteht dort im Charakter? Und ihr merkt, da ist gar nicht Leitungsamt thematisiert, sondern einfach Jesus-Nachfolge. Aber das, was als Frucht des Geistes rauskommen soll, sind diese Kriterien, die Paulus hier nennt für Leitungsämter. Ich lese jetzt Galater 5, 18 bis 25 nach der neuen Genfer wieder. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunksucht, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von seinem Geist bestimmen lassen. Merkt ihr, letztlich geht es nicht darum, den perfekten Menschen zu finden, sondern solche, die nachweislich mit Jesus leben und von seinem Geist verändert werden. Und damit ist kein perfekter Zustand gemeint, sondern ein Prozess, der in jedem Christen sein soll und der bei einigen schon etwas weiter ist als bei anderen. Gehen wir weiter. Vers 4 und 5. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Hier wird das Familienzeugnis als Eignungsnachweis genannt. Wie weit reicht diese Aussage von Paulus? Mit dieser Bibelstelle, sage ich euch ganz ehrlich, konnte der Teufel in der Vergangenheit viel Unheil anrichten. Warum? Was bedeutet es für Eltern, die in Leitungsverantwortung waren? Auf die Kinder von Pastoren, Gemeindeleitern und Ältesten wurde ein besonderes Auge geworfen. Auch ein besonders kritisches Auge geworfen, je nach Gemeindeprägung. Und was bedeutete das für die Kinder? Sie mussten immer den Ruf ihrer Eltern im Blick haben. Und das hat nicht dazu geführt, dass sie oft besser sich im Glauben entwickelt haben, sondern das führte nicht selten zu Unfreiheit, Doppelleben, Heuchelei. Es ging darum, den Schein zu wahren, um das Amt in der Gemeinde des Elternteils nicht zu beschädigen. Es gibt viele Leidensgeschichten von damals und ich bin wirklich dankbar, auch für uns als Familie, auch für unseren Sohn, dass sich das etwas relativiert hat. Trotzdem ist diese Aussage wichtig. Was ist gemeint, was ist nicht gemeint? Was ist das Entscheidende? Wenn Paulus von Kindern redet, dann meint er wirklich Kinder. Damals gab es nicht sowas wie Phase des Heranwachsenden. Es gab Kindheit und Erwachsenenalter und das Stichalter war 12 Jahre. Kind warst du bis 12, ab 12 warst du erwachsen. Das Kriterium ist also, vernachlässigen die Leitungsmitglieder ihre Kinder, ihre jungen Kinder. Und ganz ehrlich, wenn du merkst, dass die jüngeren Kinder in der Familie vernachlässigt werden, dann kann man schon fragen, hey, ist da Kapazität, Aufmerksamkeit für Leitungsverantwortung da? Worum es aber nicht geht, ist, wie verhalten sich die Teenager, die Jugendlichen und die erwachsenen Kinder? Und das finde ich befreiend, weil irgendwann hat jedes Kind, ab wenn es älter wird, nimmt mehr und mehr Verantwortung. Wir wünschen uns als Eltern immer eine gute Entwicklung, auch Glaubensentwicklung für unsere Kinder. Aber ich merke, je älter sie werden, desto weniger haben wir es in der Hand. Dann beten wir dafür und ringen im Glauben dafür, dass Gott sie einfach führt. Und vertrauen, dass Gott auch Segen gibt. Gehen wir weiter. Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Hier werden wir darauf hingewiesen, Menschen zu wählen, wo wir es dem Teufel nicht zu leicht machen. Und wie das gehen kann, das ist leicht zu verstehen, was Paulus hier meint. Wer geistlich trägt, wird vom Teufel angegriffen werden. Es gibt eine unsichtbare Realität. Und die, die im Leitungsamt sind, schon länger, die kennen das wahrscheinlich. Ich kenne das. Das muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Und eine Angriffsfläche, die Paulus hier nennt, ist der Neuling. Gott möchte jungen Christen wirklich Zeit geben, sich zu entwickeln. Wer zu früh in den Ring geschickt wird, kann leicht verheizt werden. Und deswegen die Aufforderung, sucht euch Leute, die schon ein bisschen länger einfach bewährt im Glauben sind, Wurzeln in Gott, Tiefe haben. Zweite Angriffsfläche ist, Gott will uns schützen. Durch übles Gerede kann der Teufel einen Menschen kaputt machen oder in eine Falle locken. Manchmal gibt es eine Lebenssituation, die angreifbar ist, und dann kann es gut sein, jemanden zu schützen und zu sagen, hey, damit du daran nicht kaputt gehst, ist es gut, wenn du das nicht dich aufstellen lässt als Kandidat. Aber das sieht man dann im Einzelfall. Hier werden wir darauf aufmerksam gemacht, darauf zu achten, dass es Leute sind, die auch einen guten Ruf haben. Wenn wir in einem Team zusammenarbeiten, das finde ich auch wichtig, kann das eine oder andere aufgefangen werden. Niemand erfüllt alles gleich. Zum Beispiel kann es Leute geben, die Gott in Leitung berufen hat, die aber keine Lehrbegabung haben. Aber wenn man genug Lehrer in der Gemeindeleitung und in der Gemeinde hat, dann kann man auch Leitungsmitglied sein, ohne zu lehren. Trotzdem ist es ein Hinweis darauf, dass sich ein Leitungsmitglied auskennt in der Bibel. Die sichtbaren Funktionsträger sollen schon erfahrene und gestandene Christen und Persönlichkeit sein. Und ich bin dankbar, wo immer ich das erkenne. Gehen wir weiter zu den Diakonen. Aber das, was zu den Diakonen gesagt wird, kann man automatisch auch auf alle Leitungsämter übertragen. Was die Diakone angeht, wiederholt sich eben auch vieles. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden. Und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Alle werden geprüft. Bei Diakonen weist Paulus ausdrücklich darauf hin, vielleicht hat er es vorher vergessen, aber es gibt eine natürliche Kommunikationssituation. Natürlich werden die Aufseher, die Gemeindeleitungsmitglieder, die Ältesten auch geprüft und beurteilt. Es liegt in der Natur der Sache. Wenn wir Prüfungen hören, dann denken wir immer an was Kritisches als Deutsche. Mir geht das so, ja? Du wirst geprüft. Aber wisst ihr, Prüfung kann auch was Positives sein. Ich mache nämlich auch oft die Erfahrung, dass andere Menschen mich positiver sehen als ich mich selber. Oder vielleicht kennst du das, dass du etwas nicht in dir sehen kannst, wo andere, die dein Leben sehen, sagen, ich sehe etwas in dir, was Gott hineingelegt hat. Also lass dich auch ermutigen, dass wenn jemand dein Leben ansieht und prüft und dich vorschlägt für ein Leitungsamt, er vielleicht etwas in dir erkennt, das du selbst so als etwas Wertvolles von Gott noch gar nicht erkannt hast. Wenn in einer Gemeindeleitungswahl es aber auch zu der Situation kommen kann, dass jemand nicht die erforderliche Mehrheit hat, dann ist mir auch wichtig, eins zu sagen, bei dieser Prüfung geht es nie um eine persönliche Wertung im Sinne von, bin ich mehr wert oder weniger wert. Und wenn du nicht gewählt bist, dann sag, okay Gott, dann hast du mir diesen Auftrag nicht gegeben und versuch entspannt damit umzugehen. Es kann auch sein, dass Gott dich vor etwas bewahrt. Und das kann was Positives sein. Insofern lasst euch von diesen Prüfen, wenn sowas in dem Bibeltext steht, nicht negativ abschrecken. Versucht es in doppelter Hinsicht positiv zu verstehen. Kommen wir zum Schluss des Bibeltextes, noch nicht zum Schluss der Predigt. Wer sein diakonisches Amt ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit ein hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Ich merke das bei mir selber. Da, wo ich mich in Verantwortung berufen lasse, wächst Gottes Beziehung und da kommt auch eine Freiheit und eine Freude im Glauben mit rein. Und das ist das, was ich hier entdecke. Nicht das hohe Ansehen zuerst vor Menschen, sondern wirklich, dass ich merke, dass Gott sich freut, wo ich mich einbringe oder wo du dich einbringst in Verantwortung. Und da entsteht Zuversicht im Glauben und für die Zukunft. Jetzt komme ich zum letzten Teil der Predigt, in dem ich das für uns als Gemeinde nochmal an einigen Dingen auf den Punkt bringen möchte. Das Thema heißt ja, wer ist für Leitungsarbeit in der Gemeinde geeignet? Und jetzt habt ihr viel gehört. Auf den ersten Blick erscheinen die Punkte, die Paulus nennt, als zu hoch gegriffen. Und sie sind es auch, wenn wir einen perfekten Zustand vor Augen haben. Auf den zweiten Blick merken wir aber, dass hier nur erwachsene Christen beschrieben werden. Wenn ihr euch die Frage stellt, von dem, was Paulus beschreibt, gibt es irgendwas, was ein Christ, der nicht in die Leitungsarbeit gewählt werden soll, einfach vernachlässigen kann, was da egal wäre, dann würden wir sagen, nee, das ist für jeden Christen wichtig. Und darum geht's. Männer und Frauen, die von Gottes Geist bereits einige Zeit verändert und geprägt wurden. Es kommt auf die Frucht des Geistes in deinem und meinem Leben an. Dass bei Aufseher oder Älteste oder einfach Gemeindeleitungsmitgliedern dann nur die männliche Form genannt wird, braucht uns nicht zu irritieren. Was wichtig ist, in keiner Bibelstelle wird gesagt, dass Frauen keine Aufseher oder Ältesten sein dürfen. Diese Bibelstellen gibt es nicht. Und so wie Paulus in allen Briefen ja die Männer adressiert mit Brüder und die meisten Bibelübersetzungen in fast allen Stellen dann auch Brüder und Schwestern oder Geschwister übersetzen, weil die Frauen eben mitgemeint sind, so können wir auch hier eine Ermutigung für den Gemeindeleitungsdienst für Männer und Frauen lesen. Und dann hört das, Männer und Frauen, was Paulus ganz am Anfang schreibt. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn du dich um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemühst, strebst du nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Wenn du dich selbst aus charakterlichen oder geistlichen Gründen für Leitungsarbeit in der Gemeinde nicht geeignet siehst, sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, aber trotzdem fühle ich mich nicht geeignet, dann nimm diese Predigt heute zum Anlass, dem Geist Gottes mehr Raum in deinem Leben zu geben, damit er in dir das Leben schafft, das er braucht. Und ich meine das ehrlich, ich wünsche mir für die nächste Leitungswahl in vier Jahren, dass wir eine Fülle von geeigneten Kandidaten haben und aus der Fülle schöpfen können. Jesus, ich bete, gebe das. Amen. Ich würde sogar die These aufstellen, dass viele dieser Punkte von Paulus für jeden Christen wirklich normal sein sollten und nicht nur für Menschen, die in der Gemeinde einen Leitungsdienst tun sollen. Und dazu kommt, wenn ich an Leitungsarbeit denke, denke ich an geistliche Menschen eben auch mit unterschiedlichen Gaben, die sich ergänzen und nicht an Alleskönner. Deshalb können eben auch, das habe ich schon mal gesagt, Menschen, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen oder vor anderen reden, Leitungsarbeit machen und in einem Leitungsteam ihre gottgegebenen Gaben einsetzen. Da ergänzen wir uns gegenseitig. Ich will euch Mut machen, nicht nur die Gabe zu sehen, die du jetzt hast. Vertraue darauf, dass Gott dich weiterführt und auch jeden, der sich berufen lässt, die Gabe dafür schenkt. Das Prinzip dabei ist, er beruft nicht jeden, den er begabt. Also Gott beruft nicht jeden, den er begabt hat, aber er begabt jeden, den er berufen hat. Und in der Bibel gibt es eine Fülle von Beispielen, wo genau dieses Prinzip stattfindet und das begeistert mich. Und wisst ihr, ich will das sehen, dass Menschen sich berufen lassen und merken, wie in der Aufgabe eine Begabung von Gott dazukommt. Jesus, gebe, dass wir diese Leitungswahl auch als Herausforderung für unser eigenes Christsein und Lebenszeugnis verstehen. Dann ist es nicht nur etwas, wo die Predigt ist für die, die sich wählen lassen, sondern eben für jeden von uns. Jesus, gebe, dass wir seinem Geist Raum geben, damit er uns verändert und prägt. Auf diese Weise wird jeder von uns, Jesus, immer ähnlicher. Lass dich motivieren, so zu leben, dass du eben bei der nächsten Leitungswahl vorgeschlagen werden könntest. Wenn Jesus unter uns das wirkt, mache ich mir für diese und kommende Wahlen und auch andere Aufgabenbereiche der Gemeinde keine Sorgen. Amen. Und nun lasst uns in eine Gebetsgemeinschaft gehen. Jeder ist eingeladen, ein Gebet zu sprechen, was er möchte. Betet lieber kürzer und öfter als ein ganz langes Gebet, wo jeder lange zuhören muss. Und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft mit einem Gebet beenden. Wenn ich lese, welche Frucht dein Geist in uns wachsen lassen möchte, wenn ich mir vorstelle, dass du in deiner Gemeinde eine Gemeinschaft schaffen willst, in der genau das lebt, dann freue ich mich, aber dann entsteht auch eine Sehnsucht in mir. Ich sage, Herr, genau das möchte ich mehr unter uns. Diese Jesus-Kultur, diese Jesus-Atmosphäre, so wie du bist, Jesus, dass wir miteinander umgehen, so wie du uns siehst, dass wir so uns sehen und dass wir deinen Charakter und deine Art in uns haben. Und wenn ich das so sage, Herr, wir wissen, dass wir es nicht selber in uns machen können. Und du siehst jeden Einzelnen hier. Und ich bete, dass du dieses innere Gebet, das wir zu dir sprechen, Herr, verändere uns in dein Bild, dass du dieses Gebet erhörst und uns auch weiterführst in diesem Prozess. Amen.